jegliche Ähnlichkeiten zu lebenden Personen, Orten und/oder Ereignissen sind Zufall. Diese Geschichte basiert auf einer fantastischen Rollenspielrunde.
Seelenfresser. Ein Hörspiel über eine Pen-and-Paper-Kampagne im Vampire die Maskerade-Universum. Folge 9. Das Schicksal von Arnold Distel. Sie spürt den Tag nahen. Die Zeit rückt näher, jedoch hat sie schon vor Stunden den Entschluss gefasst, den kommenden Tag hier unten in diesen Katakomben zu verbringen, nahe an ihren Geliebten. Sie streicht über das kalte Metall auf ihrem Schoß und stellt sich vor, sie berühre ihn. So kalt und hart war er, doch mit genügend Hitze der Leidenschaft wurde auch er weich. Er hatte sie geliebt. Er hatte sie verflucht. Und sie wollte ihm nahe sein. Der Preis war für sie nie zu hoch. Selbst im Angesicht von Vampirjägern und der Inquisition.
Das Kapitel der Zweiten Inquisition in Hamburg scheint abgeschlossen. Doch die Gefahr um den Nosferatu Lukas bleibt bestehen. Und sie wird größer mit jeder weiteren Nacht, die vergeht. Mich schockierte nicht der weitere Verlauf. Im Besitz von solch einem Relikt ist die Versuchung groß. Nur, was treibt den Nosferatu genau an? Zu diesem Zeitpunkt tappte ich ebenfalls im Dunkeln wie die Geißel. Ich ahnte etwas, nur habe ich es sogleich verdrängt, auch wenn ich später feststellen musste, dass meine Ahnung zutrifft.
Zu Beginn dieser Nacht finden sich die wiedergefundenen Geißel beim neuen Gildehaus von Clan Tremere zusammen. Der Clan hat sie erwartet und so werden sie von den Ghulen in ein Zimmer geführt, in dem bereits die Regentin Helena Nasira sitzt. Nach der förmlichen Begrüßung offenbart die Regentin, dass David Starr nach dem Angriff der Geißel auf die zweite Inquisition einen Stoßtrupp von Ghulen in das zerstörte Hauptquartier geschickt hat, um so viele Daten wie möglich zu sammeln und um die Maskerade zu schützen. Für die kurzfristige Zusammenarbeit zwischen den Geißeln und Haus und Clan Tremere lässt die Regentin sie an den gesammelten Informationen teilhaben. Und je länger dieser Austausch läuft, umso erschreckender wird die Erkenntnis, wie viel die zweite Inquisition bereits erfahren hatte. Sowohl für die Geißel persönlich als auch andere Blutsverwandten der Domäne betreffend. Nach diesen Offenbarungen kommen sie zu dem eigentlichen Handel, den die Geißeln mit den Tremere ausgehandelt haben. Ihre Verbindung zu dem Nosferatu-Anarch Lukas und dem Buch Devoratori de Soufflete. Hierfür kam David Starr hinzu, der mit Lukas direkt gehandelt hatte. Dieser erklärt, dass Lukas den Clan kontaktiert hatte. Er bot ihnen an, dieses spezielle Buch Devoratori de Soufflete zu recherchieren. Lukas hat zu Beginn an klargestellt, dass er das Buch nicht besitzen möchte, sondern lediglich darin lesen. Es handelt sich dabei um ein okkultes Buch, welches primär in rumänische Sprache geschrieben wurde. Später haben sich die Geißel mit dem Buch befasst. Das Buch sammelt Erfahrungen von unterschiedlichen Autoren über gefährliche Kainskinder, die vor allem für die Vernichtung anderer Blutsverwandte bekannt sind. Was sie alle eint, dass sie Diableristen sind und teilweise die Seelen ikonischer Vampire geraubt haben. Neben einigen eher unbekannten Namen tauchen auch geläufigere Personen auf. Daher ist es nicht so weit hergeholt, wenn man dem Buch den Beinamen Seelenfresser gibt. Schließlich enthält es eine Auflistung von Vampiren, die eben genau das getan haben. Zunächst haben die Geißel dieses Buch überflogen. Wenn sie Lukas gefasst haben, bekommen sie die Gelegenheit, sich intensiver damit zu befassen, was einige Nächte in Anspruch nehmen wird. Doch da ist noch mehr. David Starr berichtet, dass Lukas nach dem Lesen die Hamburger Chroniken der Tremere durcharbeiten wollte. Hierbei handelt es sich um all die Aufzeichnungen von Haus und Clan Tremere über diese Domäne. Als Gegenleistung für diese Möglichkeiten hat Lukas den Tremere offenbart, dass ihre Regentin von der zweiten Inquisition entführt und gefangen gehalten wurde. Er hat sogar dem Clan den Standort verraten können und all die Details, die er den Geißel vor einigen Nächten erzählt hat, bevor diese das Haus der zweiten Inquisition angegriffen haben. Die Geißel fragten nun genauer, wonach Lukas in deren Hamburger Chroniken recherchiert hatte. Und natürlich haben sie mit ihrer Vermutung recht behalten, dass die Tremere ganz genau beobachteten, was Lukas alles las und recherchierte. Es ging ihm dabei um die Epoche Anfang des 19. Jahrhunderts in Hamburg. Speziell ging es ihm dabei um die Kopien von zwei Zeitungsartikeln der damaligen Zeitung. Der Nosferatu-Anarch hat seinen Fokus auf zwei Berichterstattungen gelegt, die sich um eine Schändung von Jugendlichen auf dem Steintorfriedhof von Hamburg drehen. Angeblich sei eine alte, verrunzelte Dame mit im Spiel. Nachdem die Geißel diese Artikel sich ebenfalls angeschaut haben, endet diese Zusammenkunft. Die Geißel werden von einem der Ghule hinaus begleitet. Der Weg zu ihren Autos blieb ebenso ruhig wie auch die Fahrt zu einem passenden Ort, wo sie glauben, ungestört zu sein. Erst dort begannen sie, ihre Meinungen auszutauschen.
Also, hilft uns dieses Buch jetzt irgendwie weiter, oder das,
ja,
was da drin steht?
Ja, das denke ich schon, denn es geht ja um die Motivation von Lukas, was er eigentlich möchte.
Ja, aber anscheinend sind seine Interessen auch auf Hamburgs jüngere Geschichte bezogen, mit dieser alten Frau und den Männern mit Fackeln.
Ja, aber es geht um Diablerie. Und so wie sich das im zweiten Artikel darstellt, war es ja ein Versuch der Diablerie möglicherweise, der dort stattgefunden hat, auf diesem Friedhof.
Vielleicht sogar erfolgreich?
Unsicher. Sie ist vielleicht geflohen, vielleicht nicht. Jedenfalls kam es wohl zu einem Kampf oder vielleicht nicht. Oder es hat jemand mit Beherrschung nachher einige der Zeugen noch einmal gesprochen, einige nicht.
Ja, aber kann da. Was ich mich jetzt. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie alt jeder einzelne Vampir ist, der hier noch in Hamburg aktiv ist, aber die meisten sind ja verschwunden, die ein gewisses Alter erreicht haben. Ob das wirklich noch. Also.
Lass mich mal ein wenig herumspinnen. Wir haben eine Dame der Camarilla, die entsprechend bei einer Demonstration wohl irgendwelche Personen verletzt hat in der jüngeren Zeit, die gewisse Gisela Bartels. Vielleicht war das Ganze auch ein Anschlag auf sie. Ich weiß es nicht.
Hiermit spielt Jeremiah auf den Angriff vor einigen Nächten im Jennisch-Haus an, als die Anarchen dieses Elysium überfallen hatten. Nach den Ermittlungen der Geißel kam heraus, dass Gisela Bartels fokussierter angegriffen wurde als andere anwesende Blutsverwandte.
Das glaube ich nicht. Also diese Informationen von der zweiten Inquisition haben, glaube ich, nichts mit Lukas zu tun.
Ja, das stimmt. Das können wir nicht ausschließen. Aber ich meine, Angriff, also Wir können noch nichts ausschließen. Es macht eventuell durchaus mal Sinn, mit Frau Bartels nochmal zu sprechen. Hat sie dir denn irgendwas Relevantes erzählt, als du dich das letzte Mal mit ihr getroffen hast, Jeremiah?
Ich hatte versucht, mit ihr zu reden, allerdings hat sie gleich abgewiegelt. Ich wollte sogar nur einen Bericht über die entsprechende Nacht haben. Den sollte sie mir sogar nur schriftlich zukommen lassen, damit sie sich die Zeit nehmen konnte, sich zu erinnern. Doch sie hat dies gleich abgelehnt, hat gleich dicht gemacht. Sie war da auch nicht besonders höflich mir gegenüber. Ich wäre sehr glücklich, wenn ich da nochmal mit ihr reden könnte.
Ich denke, es macht Sinn, wenn das nächste Mal mehr als eine mit dir redet, aber wir sollten wirklich zuerst mal schauen, ob wir noch mehr über diesen Lukas herausfinden können und was seine Ziele sind, wo wir ihn finden können. Und wir müssen einen.
Ja. Wer? Okay, sind unterwegs. So, der Diesel hat angerufen. Anarchen scheinen gerade bei ihm irgendwie für Ärger zu suchen, zu sorgen. Wir sollten uns sofort auf den Weg zu ihm machen.
Eiligst rennen die Geister zu ihren Autos. Jeremiah ruft dabei, dass Arnold Diesel im Jennisch-Haus ist. Mit erhöhtem Tempo fahren sie los durch die Stadt zum Elysium.
Richard, erinnerst du dich, ob ein Schwert in der Jenisch-Ausstellung war?
Ja, aber ich erinnere mich an ein paar Schwerter, ja. Ob die jetzt nun wirklich geschärft waren oder nicht, daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
Das ist auch vollkommen unerheblich. Es geht darum, dass in dem Buch von einem Breitschwert von Vlad Tepes die Rede ist.
War das ein Breitschwert? Ein Breitschwert ist ja auffällig, ne?
Es ging um ein Breitschwert, ja.
Ja, also unter anderem war dort auch ein Breitschwert zu finden, ja.
Als die vier vorfahren, sehen sie zwei Polizeiwagen, die mit Blaulicht stehen gelassen wurden. Die weit geöffneten Türen zeigen eindeutig, dass die Polizisten in Eile die Autos verlassen hatten. Da keine Spur von ihnen zu sehen ist, wird diese vermutlich im Inneren des Gebäudes sein. Kaum haben sie ihre Autos gestoppt, huschen Adriana und Jeremiah in die dunkle Nacht, um auf ihre Vampirkraft Verdunkelung zurückzugreifen. Während Nick und Richard sich aufmerksam ins Innere des Jennisch-Haus wagen. Es ist absolut ruhig und nur ihre Schritte sind zu hören. Die meisten Räume und Flure sind in Dunkelheit gehüllt, während einige vom flackernden Licht erhellt werden. Die beiden bahnen sich den Weg durch die Düsternis, um entweder Arnold Diesel oder einen der Polizisten zu finden. Einer von diesen kann ihnen gewiss berichten, was passiert ist. Ihr Ziel ist das Büro von Arnold Diesel. Adriana ist mit ihrer Macht über die Verdunklung ins Gebäude geschlüpft und visiert den Sicherheitsraum an. Dort angekommen, hört sie Stimmen aus dem Raum. Die Personen scheinen die Computer zu benutzen. Da die Tür zum Sicherheitsraum einen Spalt auf ist, wagt sich Adriana trotz der Verdunklung hindurchzuschlüpfen. Vorsichtig schleicht sie hinein, als sie kurz innehalten muss. Ihre Jacke hat sich am Türknopf verhangen. Schnell huscht ihr Blick von der Tür zu den beiden Personen. Sie haben es nicht bemerkt. Mit ruhiger Hand entfernt sie die Jacke und huscht endgültig in den Raum. Sie sieht sofort die beiden Leichen auf dem Boden. Zwei vom Sicherheitspersonal. Vor den Computern stehen zwei Polizisten. Einer von ihnen geht die letzten Überwachungsvideos durch, während der zweite eine weitere Meldung an das Revier durchgibt.
Wann kommt die Verstärkung?
Ist unterwegs. Ich denke so in etwa 20 Minuten...
Da, siehst du? Da rennt Arnold Diesel.
Warte, ich schalte auf eine andere Kamera.
Er wählt zu seinem Büro.
Wow, wer ist das denn?
Sieht aus wie ein Einbrecher. Nur mit einem Breitschwert.
Vermutlich eines der Ausstellungsstücke.
Verdammt, der hat es ganz schön eilig.
Und offensichtlich ist Arnold sein Ziel.
Hey Martin, hörst du mich? Geht mal zum Büro von dem Herrn Diestel. Da werdet ihr vielleicht noch Spuren finden. Ich denke, dass... Wow!
Hat er jetzt... Oh Gott. Hat er jetzt wirklich mit dem Schwert auf Diestel eingeschlagen?
Martin, seid vorsichtig. Falls der Einbrecher doch noch hier sein sollte. Er ist mit einem Schwert bewaffnet und gefährlich. So wie es hier aussieht, hat er wohl den Inhaber getötet.
Was meinst du mit, wie es aussieht?
Es gibt keine Kamera in seinem Büro und der Angreifer hat Diestel in seinem Büro attackiert. Schaut dort nach, ob ihr etwas findet.
Während nun Martin und der vierte Polizist in dem Gebäude sich vorsichtig und aufmerksam zum Büro von Arnold Diestel bewegen, schleicht Jeremiah mit Hilfe seiner Verdunklungskraft ebenfalls dorthin. Wie aus dem Lehrbuch gibt der eine Polizist mit gezogener Waffe Deckung, während der andere in das geöffnete Büro hineinleuchtet und »Polizei, zeigen Sie sich!« ruft.
Hallo?
Hast du das gehört? Das kam von da hinten.
Wer ist da? Zeigen Sie sich!
Na, was meinst du? Sollen wir hingehen, Richard, oder weg? Ja, dann gehen wir hin.
Als die beiden Polizisten langsam dorthin gehen, wo Nicks Stimme herkam, und sowohl Nick als auch Richard sich ihrerseits den beiden Polizisten nähern, schleicht Jeremiah ungesehen in das Büro von Arnold Diestel.
Sie da, stehen bleiben, Hände hoch.
Hallo, was ist hier passiert?
Die beiden Polizisten tauschen ihre Blicke und schauen dann auffordernd zu Richard.
Ja, ich bin ein Geschäftspartner von Herrn Diestel. Wir waren gerade dabei, ihn aufzusuchen, als wir diese Situation hier von außen erblickt haben. Ist alles in Ordnung?
Ich bin der Anwalt von Arnold Diestel. Ist mit ihm alles in Ordnung?
Dazu können wir noch nichts sagen. Sie müssen das Gebäude verlassen. Warten Sie draußen, bis Verstärkung kommt. Ich melde meinen Kollegen, die auf Sie draußen warten werden.
Natürlich, ich nehme an, wurde seine Familie schon... Also,
Ja, ich glaube, das ist, wir sind schon seit langem Freunde hier und ich glaube, Sie können uns hier erlauben, hier zu sein.
Richard unterstreicht seine Worte mit der manipulativen Vampirkraft Beherrschung, um seinem Befehl auf mystische Weise Nachdruck zu verleihen. Und offensichtlich mit Erfolg, zumindest bei dem einen.
Ja. Okay, dann wartet hier und rührt euch nicht.
Der andere Polizist schaut ihn fragend an, doch dieser winkt nur ab und geht. Und damit gehen beide nun zurück zum Büro. Diese Zeit der Ablenkung hat Jeremiah genutzt und sich im Büro umgeschaut. Er hatte in einem versteckten Fach unter dem Schreibtisch eine Akte gefunden. Ohne langes Zögern schnappt er sich diese und verschwindet ungesehen. Adriana ihrerseits haderte, was sie mit den beiden Polizisten machen soll, beziehungsweise mit den Überwachungsvideos. Die Maskerade könnte dadurch stark gefährdet sein. Doch in dieser Situation hat die Malkavianerin keine Möglichkeit, die Aufnahmen zu löschen. Und sich mit den beiden Polizisten jetzt in diesem Moment anzulegen, ist höchst riskant. Verstärkung ist schon unterwegs und wenn es ihr nicht auf Anhieb gelingt, ungesehen oder ohne jegliche Erinnerung an ihre Person die Polizisten außer Gefecht zu setzen, bekommt sie ein viel größeres Problem. Sie hofft darauf, dass nichts Dramatisches auf den Videos zu sehen ist und huscht mittels ihrer Verdunkelung ebenfalls davon. Nick und Richard hingegen konnten die anderen Polizisten ausreichend manipulieren, dass sie nicht festgehalten werden. Doch auch sie blieben nicht mehr lange am Ort. Ein kurzer Blick in das Büro offenbart, dass Arnold Diestel nicht mehr ist. Später, durch den Austausch mit den anderen, sind sich die Geißel sicher, dass er vernichtet wurde. Vermutlich vom Anarch Lukas und vermutlich mit diesem ominösen Breitschwert. Eine Stunde später treffen sich die vier Geißel auf einen großen Parkplatz eines Einkaufscenters. Sie fassen zusammen, was sie alle im Jennisch-Haus erfahren haben. Dabei sind die Unterlagen, welche Jeremiah mitgenommen hat, der wohl wichtigste Fund. Aus diesen geht hervor, dass Arnold Diesel einen Handel mit einem gewissen Jens Huber eingegangen ist. Dieser Jens Huber wollte die Ausstellung über legendäre Vampire der Kunst und Literatur in Hamburg präsentieren. Und wenn Arnold Diesel ihm dabei hilft, diese Ausstellung in die Stadt zu bringen, würde der Vantur eine ordentliche Summe zusätzlich erhalten. Aus den Unterlagen geht weiter hervor, dass Arnold natürlich diesen Jens Huber durchleuchtet hat. Dabei ist nichts Auffälliges bei herausgekommen. Jedoch rief der Unfalltod von Jens Hubert einen gehörigen Verdacht auf, nachdem Arnold die Ausstellung unter Dach und Fach gebracht hatte. Seine bisherigen Recherchen brachten weiter keine Antworten auf diese mysteriösen Umstände. Sein nächster Schachzug ist es, die Ehefrau und jetzige Witwe von Jens zu befragen. Er hat sie diesbezüglich auch schon zu einem Termin geladen. Leider wird Arnold diesen nicht wahrnehmen können.
Dann sollten wir die Frau entsprechend treffen.
Ja, also meint ihr, dass dieser Jens Humbert für Lukas gearbeitet hat oder noch unabhängig davon aus irgendeinem Grund diese Ausstellung hier haben wollte?
Ja, vielleicht. Oder ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Fähigkeit funktioniert. Kann man sich da auch nicht irgendwie auch andere Gesichter holen oder ist das ganz zufällig?
Wenn man sehr gut ist, kann man auch andere Gesichter gezielt holen.
Ich meine, vielleicht hat Lukas sich ja auch für ihn ausgegeben und als dann Nachforschungen gestartet wurden, gedacht, besser auf Nummer sicher gehen.
Und hat sich sozusagen von seinen verbündeten Anarchen sinnbildlich umbringen lassen?
Aber von der Zeit macht es auch keinen Sinn, denn scheinbar hatte ja Lukas gerade erst erfahren, dass dieses Schwert hier ist. Und Humbert muss es ja vorher gewusst haben, oder nicht? Also die Ausstellung war ja schon hier, zu dem Zeitpunkt.
Ja.
War Jens Humbert vielleicht einfach nur ein Strohmann? Ein Ghoul?
Alles möglich. Ich meine, gut, wir haben noch zu wenig Informationen. Kann natürlich auch sein, dass Lukas die Ahnung hatte, dass da irgendwas Relevantes mit der Ausstellung ist und sich gedacht hat, ach komm, dann gebe ich mich bei dem als Herr Distel aus und beim Herr Distel als Herr, aber alles nur Annahmen. Da brauchen wir noch mehr Informationen.
Gut, aber von der Zeit her war es jetzt so, so wie, glaube ich, er hat zuerst die Informationen von den Tremere erhalten, dass sich dieses Schwert in der Ausstellung, also dass dieses Schwert irgendwie wichtig ist. Dann ist er mit den Anarchen los und hat die Ausstellung überfallen, das Schwert geklaut. Und jetzt ist er zurückgekehrt, um vermutlich diese Informationen zu vernichten, oder?
Was ist so wichtig an diesem Schwert?
Ja, das ist ja Draculas Schwert, das... Keine Ahnung, was weiß ich.
Ja, vielleicht ist das auch nicht richtig, so wie ich das jetzt mir zurechtgelegt habe. Die Zeit ist irgendwas fehlt doch in der Zeit. Das Muster ist nicht vollständig.
Also es wird sicherlich irgendeine okkulte Bedeutung haben.
Die Frage ist, wieso heute gerade?
Aber was mir auch aufgefallen ist bei diesem Mord an Herrn Diestel, ich meine, dass er das mit dem Schwert getan hat, war ja auch Absicht. Das war ja kein Zufall. Ich hatte fast das Gefühl, es ist jetzt nur eine Hypothese, aber möglicherweise kann man mit diesem Schwert Diablerie begehen.
Also das ist jetzt nicht mehr als eine Hypothese.
Ja, also es wirkte so. Es wirkte ein bisschen so. Nicht, dass ich schon viele Leute dabei beobachtet habe, wie sie Diablerie begangen haben, aber... Aus welchem Grund hätte er sonst mit einem Schwert? Nein, ich glaube schon. Ich glaube, das muss es sein. Das ist ja auch der Grund. Das ist eine Hypothese, aber es würde auch erklären, warum er dieses Schwert so gerne haben würde. Und es würde erklären, warum das alles mit Diablerie zu tun hat und was Dracula mit dem Schwert wollte. Der ist ja anscheinend auch ein bekannter Diablerist gewesen.
Naja, mit Schwertern sind wir... Also mit Schwertern... Und Dolchen kann man uns auf jeden Fall mehr Schaden zufügen, wenn man sich damit auskennt, als mit reinen Pistolen und Gewehren. Und es ist leiser.
Ja, auf jeden Fall sollten wir gucken, ob da weitere Informationen über dieses Schwert aus dem Buch zu entnehmen sind, ja.
Ja.
Aber die andere Frage ist ja auch, was hat das noch mit diesen Berichten zu tun. Was da 1801 noch vorgefallen ist, ist ja scheinbar auch etwas, was Lukas sehr brennend interessiert.
Ich meine, wir dürfen ja das Buch einsehen über Dracula bei den Tremären. Vielleicht steht da ja was von einem Schwert, oder vielleicht haben die Tremere schon mal etwas von einem seelenfressenden Schwert gehört, wer weiß.
Also ich vermute, dass zumindest damals auch eine Diablerie stattfinden sollte. Wissen wir denn irgendetwas über Kainiten, die dort auf dem Friedhof in Starre lagen oder warum auch immer? Warum sollte man auch wie geschmacklos auf einem Friedhof? Das ist wirklich sehr abgedroschen.
Ja, da bin ich der gleichen Meinung.
Ja, und ich meine, 200 Jahre. Ich glaube jetzt nicht, dass es noch allzu viele Vampire hier in Hamburg gibt, die ein entsprechendes Alter haben, um sich daran erinnern zu können. Vielleicht ein oder zwei, aber ich weiß eigentlich nicht, wie alt die meisten sind.
Ja, der Gärtner hat sicherlich diese Zeit erlebt, aber ich frage mich auch, ob er sich für solche Dinge interessiert.
Was ich mich jetzt fragen würde, Jens Humboldt, war das ein Vermittler oder war das auch der, also quasi Eigentümervertreter der Ausstellung? Mich würde interessieren, wo das hergekommen ist, diese ganzen Artefakte, von wem?
Was, wenn Jens Humboldt wirklich der Strohmann war, als Ghoul, um entsprechend die Ausstellung hier entsprechend nach Hamburg zu holen? Der mit dem Geld.
Aber wann ist das denn alles stattgefunden? Hat das denn alles stattgefunden mit Jens Humboldt? Ich möchte das irgendwie zeitlich mir besser vorstellen können, wann jetzt diese Ausstellung hierher geholt werden sollte und wann Lukas das eigentlich erst erfahren hat, dass es da was Interessantes gibt. Das war ja dann danach, oder?
Nee, wenn wir davon ausgehen, dass Lukas da auch daran beteiligt war, dass diese Ausstellung überhaupt hierher gekommen ist, das war doch...
Ja, das ist es ja eben. Davon können wir nicht ausgehen, weil das zeitlich für mich keinen Sinn macht. Deswegen frage ich ja, wann das mit Jens Humboldt gewesen ist. Naja, wenn der am 19. den Überfall gemacht hat und am 22. erst das Buch gesehen hat, dann wusste er ja offensichtlich vorher schon.
Ja, aber er kann ja schon vorher von dem Schwert gewusst haben, aus einer anderen Quelle. Das Buch hat er noch gebraucht, um zu verstehen, wie es funktioniert. Also wir wissen, also alles Hypothesen. Aber ich stimme Adriana auch zu, dass ich die Hypothese habe, dass er schon irgendwo, dass er irgendwie damit beteiligt war, die Ausstellung herzukriegen, und dass er irgendwas über dieses Schwert weiß.
Ja.
Wieso hat er denn dann jetzt erst Arnold Distel getötet?
Vielleicht hat er jetzt erst erfahren, dass Distel da Nachforschungen anstellt, weil er zum Beispiel den Termin mit der Frau angeht.
Mit der Frau, richtig.
Also es kann natürlich auch sein, ne, dass er... Er wird wahrscheinlich schon beim ersten Überfall versucht haben, an das Schwert zu kommen. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt hat er es halt nochmal probiert. Und weil der Herr Distel gerade da war, wollte er es testen, wenn wir davon ausgehen, dass eure Theorie vom magischen Schwert stimmt.
Aber er ist ins Büro gegangen und hat das Büro durchsucht. Das hätte er dann nicht getan, wenn es nur darum ging, das Schwert zu stehlen und Herrn Distel zu ermorden.
Stimmt, da stellt sich die Frage, warum er dann das Büro durchsucht hat. Das kann dann natürlich an der Akte hängen.
Ja, ich vermute schon, dass er diese Unterlagen konkret gesucht hat, die ja irgendeine Art von Belastung, also irgendwelche belastenden Informationen enthalten, die wir noch nicht deuten können.
Das ganze Treffen mit der Frau soll in 2 Nächten stattfinden. Wenn er Jens Humboldt kannte, dann weiß er auch von dessen Frau und unter Umständen dessen Kindern. Er wird jetzt garantiert noch weiterhin versuchen, diese offenen entsprechenden Lücken zu schließen. Wird er jetzt entsprechend in der nächsten Nacht bereits versuchen, die Frau aufzusuchen?
Wirklich?
Und was genau steht in dem Buch drin? Und wo ist er eigentlich gerade?
Ja, das Buch, das kann ja irgendeiner von uns nachlesen. Ich würde vorschlagen, Richard. Und auf die Frau kann ja dann auch einer von uns aufpassen, vielleicht morgen Nacht, wenn wir davon ausgehen, dass er da auftaucht. Ich weiß jetzt nicht, was für einen Sinn es haben soll, die Töchter anzugreifen, weil die scheinen ja nicht groß beteiligt gewesen zu sein, aber kann man natürlich auch nicht ausschließen.
Die werden auch nicht viel wissen, man kann sie höchstens, Lukas macht das ja ganz gerne, als Drohung benutzen.
So, wir haben jetzt also keinen Anhaltspunkt, wo wir Lukas an sich finden können. Aber wir können davon ausgehen, dass er es war, der Distel tötete.
Es war ein Nosferatu, das ist sicher. Und ein Nosferatu mit Schwert. Also ich vermute schon, dass es eindeutig ist.
Also wir müssen da dringend dem Sheriff einen Lagebericht geben. Und dass ein Elysium gefallen ist samt Wächter.
Und denkt dran, Lukas kann jedes Gesicht annehmen.
Es ist nicht gesagt. Er kann ein sehr unauffälliges Gesicht annehmen. Und er kann sich vor mechanischer, elektronischer Überwachung verbergen. Ob er jedes Gesicht annehmen kann, ist eine. Das wissen wir noch nicht.
Vielleicht macht es auch Sinn, sich mal bei diesem Friedhof umzusehen, den Lukas so interessant fand. Also vielleicht ganz absurd, aber eventuell hat er das nachgelesen, war er da auch noch was?
Ja, schaden kann es nicht. Ich habe auch schon dran gedacht, denn bisher passt das ja nicht so wirklich in unsere Theorie. Also, warum nicht? Wir können ja mal schauen. Nach 200 Jahren wird vermutlich dort nicht mehr so viel zu finden sein, aber nun ja. Wer weiß, wenn er sich noch dafür interessierte. Vielleicht ist ja... Oh, mir ist eine Idee gekommen. Wenn diese Person damals nicht erfolgreich diabliert wurde, vielleicht liegt sie immer noch da. Vielleicht ist sie das Ziel von Lukas.
In Starre, meinst du? Das kann sein.
Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt leider Gottes sehr wenige alte Vampire in Hamburg.
Also ich kann... Ja, also ich könnte mal den Gärtner treffen. Die Frage ist halt wirklich, ob der sich für sowas interessiert hat, wie alt er wirklich ist und ob er damals schon in Hamburg war. Aber...
Warum fragen wir nicht einfach den Sheriff?
Ja, das ist eine andere gute Idee. Aber tatsächlich denke ich, diese Information könnte den Gärtner theoretisch mehr interessieren, wenn eine sehr alte Kainitin auf dem Friedhof liegt. Das könnte durchaus für ihn auch interessant sein, weil sie ja, wenn sie aufwacht, durchaus auch eine Gefahr sein könnte.
Möglich. Ich kann ja auf jeden Fall mal mit ihm sprechen, ob er mir dann antwortet, das ist ganz seine Entscheidung oder wie er reagiert.
Ja, und vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten, über diesen Friedhof etwas in Erfahrung zu bringen. Vielleicht gibt es da so.
Ich denke, zwei Dinge sind jetzt auf jeden Fall ganz wichtig. Erstens, den Sheriff zu informieren. Zweitens, das Buch nochmal einzusehen, sehr ausführlich. Richard, kannst du nicht zu den Tremären dich begeben, um das Buch einzusehen, und wir versuchen, den Sheriff zu kontaktieren?
Ja, das können wir so machen.
Also, ich bin jetzt kein Experte für Zeitungswesen, aber in Filmen und Serien haben solche Zeitungen doch immer Archive. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendeiner von uns entsprechend Expertise hat, eventuell mal zu schauen, ob um den Zeitraum, ob noch ein Archiv von diesem Hamburger Morgenblatt existiert.
Irgendwo wird sich das bestimmt auftreiben lassen. Entweder in der Staatsbibliothek oder über die Fernleihe.
Ich meine, bei diesen ganzen Modernisierungswahn haben sie es vielleicht auch eingescannt, wer weiß.
Na, das glaube ich eher nicht. Aber vielleicht, wenn wir Glück haben, lässt sich ein altes Exemplar irgendwo finden. Und dann könnten wir das einsehen.
Hamburger Morgenblatt, Erscheinungsverlauf 1816.
Wir kümmern uns erstmal um dieses Buch und dann schauen wir weiter.
Ja, wir können ja erstmal den Richard bei den Tremere abliefern. Das ist ja unter seinesgleichen. Haben wir vom Sheriff irgendeine Botschaft, dass wir uns mit ihm mal treffen können?
Nach diesem Austausch werden die vier Geißel aktiv. Sie fahren Richard zurück zum neuen Gildehaus der Tremere in Hamburg. Dann hinterlegen sie eine grobe Zusammenfassung in ihrem toten Briefkasten mit der Hoffnung, bald einen Termin beim Sheriff zu bekommen. Wie der Zufall es will, oder Adriana von Schicksalsfügung spricht, begegnen die drei Geißel auf dem Weg zum Briefkasten dem Sheriff. Und so können sie Johann Oskar Abendroth über all die gesammelten Informationen aufklären, die sie in den letzten Nächten erfahren haben. Auch der Sheriff ist erstaunt über diese Entwicklung und auch einigen Offenbarungen. Nicht nur was die Regentin von Haus und Clan Tremere betrifft, sondern auch was deren Ghule nach dem Angriff auf die zweite Inquisition herausgefunden haben. Nach dem Treffen mit dem Sheriff sucht Nick den Gärtner auf mit dem Wunsch, aufgrund des geschätzten Alters von dem Gengel, etwas über diesen Vorfall am Friedhof zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu erfahren. Parallel dazu recherchieren Adriana und Jeremiah über das Internet alles zu diesem Steintorfriedhof, der ebenfalls in den alten Zeitungsunterlagen erwähnt wurde und zu dem Lukas ein großes Interesse hegte.
Ja, das Interessante ist anscheinend, dass der Steintorfriedhof irgendwann komplett geräumt wurde, theoretisch jedenfalls. Und also das jetzt wirklich, also in den 1890er Jahren anscheinend, wurden alle erhaltenen Gebeine verbrannt und Grabsteine wurden umgesiedelt nach Ohlsdorf. Aber ja, das macht das Ganze natürlich jetzt noch ein wenig rätselhafter.
Allerdings, die Frage ist das Ganze für uns jetzt eine Sackgasse, dieser Friedhof damit?
Ja gut, das ist ja nun Lukas mit Sicherheit auch bekannt.
Er wird wahrscheinlich den alten Standort des Friedhofes nicht unbedingt aufsuchen, wenn er geräumt worden ist. Und in Ohlsdorf sind ja scheinbar nur irgendwelche Grabsteine gelandet. Die helfen ihm nicht weiter.
Nein, Grabsteine nicht. Es ist natürlich möglich, dass dieser Vampir dennoch weiterhin dort liegt. Auf die eine oder andere Art kann es ja verhindert worden sein, dass diese Gebeine geräumt wurden. Oder es ist natürlich etwas völlig anderes. Das ist auch möglich.
Nun, man kann sich dort natürlich umsehen. Oder schauen, ob nicht nur, ein Vampir in Starre, das wäre doch beim Räumen aufgefallen.
Man sollte es meinen, ja. Ja, vielleicht ist sie ja auch woanders hingeflohen. Sie floh in Richtung Mausoleum, das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter.
Ich meine, wir können uns die Grabsteine anschauen, aber das wäre ein, ja.
Ja, aber das ist, ich gucke mir auf jeden Fall einmal die Grabsteine an. Vielleicht gibt es ja dort etwas, eine Verknüpfung, die sich offenbart oder etwas dergleichen.
Warte, ich begleite dich.
Doch die Suche auf dem Friedhof, wohin die Grabsteine des Steintorfriedhofs umgesiedelt wurden, brachte nichts zutage. Weder auf die übliche Weise, noch mit den mythischen Mächten Adrianas. Eine Sackgasse also. Da der Tag naht, verabreden sich die Geißel zu Beginn der nächsten Nacht. Die letzten 2-3 Stunden wollen sie für ihre Jagd nach Blut investieren.
O mein Liebster, hatte dich einst das Schwert ebenso im Griff gehabt? Oder ist ein Teil von dir auf das Schwert übergegangen und übermannt jeden Träger mit deinem Zorn? Dein Schwert bringt auf ewig Leid und Verlust. Was hat dein Vater und die ominöse Wahrsagerin einst gedacht, als sie es erschufen? Was hast du gehofft, weil du es nicht zerstören wolltest? Warum kann ich dem nicht ein Ende bereiten?
Gastsprecher: Polizist 1, Kritis. Polizist 2, Jan Hennings. Polizist Martin, Carsten Pfeffer.